Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich, euch einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Margarete Schramböck.
Hallo, freue mich, dass ich da bin.
Sie ist weit gereist, Saudi-Arabien. Kommst du direkt oder?
Ja, gestern aus Riyadh.
Ein Wahnsinn.
Direkt aus Saudi-Arabien.
Da werden wir nachher gleich nachfragen, was die Margarete jetzt macht. Vielleicht, wenn wir mit einer kurzen Vorstellung anfangen. Liebe Margarete, ich frage alle, wie alt bist du?
Ja, also ich bin jetzt 54 geworden.
Super!
Im Mai.
Super!
Und habe das in Tirol gefeiert mit meinen Eltern.
Ja, du kommst aus Tirol, von wo?
St. Johann in Tirol.
Ja, St. Johann.
Also Unterland, ja. Ich bin seine Hanserin, sagen die Tiroler dazu. Und da komme ich ursprünglich her, da habe ich die Schule besucht und dann bin ich nach Wien gegangen.
Und in Wien hast du dann studiert, richtig?
Richtig, war an der Wirtschaftsuniversität und das war sehr spannend. Habe dort eben im Doktorat abgeschlossen und bin dann in die Digitalwirtschaft.
Du hast, wenn ich das richtig gelesen habe, deine DIS zum Thema Unternehmensberatung gemacht, richtig?
Ja, habe ich gemacht. Zum damaligen Zeitpunkt, aber was ich noch viel spannender finde, ich habe meine Diplomarbeit zum internationalen Diamantenmarkt geschrieben.
Echt jetzt?
Ja, das war total spannend zu der Zeit. Da bin ich dann nach London gereist, habe ein Stipendium bekommen. Das war für mich so der erste große Eintritt in internationale Geschäftswelt. Mhm. Also ich war zwar noch Studentin, aber durfte dort bei diesen Diamantenhändlern ins Büro gehen und habe dort meine Arbeit geschrieben. Das war super spannend für mich. Und dann habe ich mir gedacht, so irgendwas Internationales wäre schon immer nett.
Und dem bist du ja dann gefolgt, weil du warst dann in einer technischen Firma und aber gleich auch für die östlichen Nachbarstaaten auch mit zuständig. Stimmt das?
Ja, also ich bin dann an der WU fertig geworden mit diesem, was man heute den Master nennt. Magister war das damals. Mhm. Und da habe ich dann parallel angefangen bei Alcatel. Mhm. War ein großes IT- und Telekom-Unternehmen, Ausstatter für technische Bereiche. Habe ich jemals gedacht, dass ich in einem technischen Unternehmen anfange? Eigentlich nicht. Das war mehr Zufall, weil die Alcatel, ich war da beim Center of Excellence drinnen, im zweiten, das gegeben hat an der Wirtschaftsuniversität und Alcatel war Sponsor. Und ich habe auch im Finanzbereich begonnen, also nicht im technischen und habe mich so von hinten noch vorgearbeitet, also quasi vom Bereich interne Revision und Controlling, da war ich tätig, bis hin halt in den Vertrieb und die Geschäftsführung.
Weil später. Vertrieb, also Sales, ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, das muss man ja auch mögen. Das ist ja ganz auch ein eigener, wie soll ich sagen, sind ja auch eigene Leute, die gute Sales-Leute sind, oder?
Ja, bei mir war immer Kunden im Mittelpunkt und mir hat das immer interessiert. Aber mir hat natürlich auch interessiert, wie funktioniert ein Unternehmen, das von der Pike auf zu lernen. Okay. Deshalb habe ich an der WU auch diese Dinge wie Kostenrechnung und Steuer und Rechnungswesen als Basis genommen, um das mal zu lernen, weil ich kam ja von einem neusprachigen Gymnasium aus St. Johann. Meine Eltern hatten mit dem überhaupt nichts zu tun. Und da habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt lernen und dann kann ich das anwenden. So hat eigentlich meine Reise in der Wirtschaft begonnen, mehr von der Finanz aus.
Okay.
Und in einer Branche, wo ich gedacht habe, ich bleibe da gar nicht. Aber es war dann so spannend, dass mich die Technikunternehmen nicht mehr losgelassen haben.
Weil da sind ja schon ein paar aufgelistet und unter anderem warst du die Chefin von A1, also für alle, die A1 nicht kennen, das ist, denke ich, das größte Telekommunikationsunternehmen Österreichs. Mhm. Das hast du geführt. Also das ist ja schon eine gewaltige Heldinnenreise, würde ich schon mal sagen. Ja? Aber jetzt wirklich, wie wird man Chefin von A1?
Naja, ich habe ja damals in der Technikbranche begonnen, bei Alcatel, 95 war das, und habe dann relativ rasch da auch Verantwortung für Teams übernehmen können. Ich habe aber auch immer hier geschrien bei Aufgaben, die andere nicht machen wollten.
Okay.
Also ich habe gehabt Credit und Collection, ich habe gehabt Reklamationsabteilung, all solche Dinge. und habe dort mich halt durch alle Prozesse durchgearbeitet im Unternehmen. Und nach 7 Jahren gab es einen Verkauf einer großen Sparte. Und von der bin ich dann, das war damals die Nextira One, die aus der Alcatel hervorgegangen ist, bin ich dann Geschäftsführerin geworden. Und begonnen, also eigentlich dieses Thema war mir jetzt nicht in die Wiege gelegt, aber irgendwie hat sich's doch ganz gut ergeben.
Darf ich dich fragen, was deine Eltern gemacht haben?
Ja, mein Vater war im Sägewerk. Also meine Eltern waren beide Hilfsarbeiter. Dazu stehen die auch. Und die haben auch hart und schwer körperlich gearbeitet. Sie durften keine Lehre machen zum Beispiel. Das war eine ganz andere Zeit.
Ja, ich kenne sowas von meiner Mutter.
Ja, mein Vater war dann im Sägewerk sein ganzes Leben. Und meine Mutter hat zuerst in der Küche gearbeitet und war dann in der Altenpflege zu Hause. Aber trotzdem hat meine Mutter mich immer sehr unterstützt und von ihr aus ist das auch immer gegangen.
Ja, aber wie kommt die Margarete, die damals, weiß ich nicht, sagen wir 6, 7, 8 Jahre alt war oder dann schon ein bisschen älter, auf die Idee, jetzt in Richtung Wien und Studium zu gehen und damit sie lernt, wie ein Betrieb funktioniert? Also woher kommt das? Hat es sowas in eurer Familie vorher mal gegeben? Gab es irgendeinen Großvater oder eine?
Nein, eigentlich gar nicht.
Okay.
Mein Opa ist ausgewandert aus Niederösterreich, der war auf der Walz und hat da mal eine schöne Oma in Tirol kennengelernt und ist dort hängen geblieben und hat mit ihr viele Kinder gehabt,
ja.
Also eine ganz große Familie. Und da war ich die Erste, die studiert hat oder ins Gymnasium gegangen ist. Ausschlaggebend waren 2 Frauen. Die eine ist meine Mutter, die immer gearbeitet hat und auch sozusagen immer ein Vorbild war, sehr selbstständig und alles organisiert und immer gecheckt hat.
Okay.
Und das zweite war meine Volksschullehrerin, die sehr früh sozusagen erkannt hat, dass man talentierte Kinder fördert und das mit mehreren in der Klasse getan hat, also immer extra Stunden eingelegt hat mit uns und so weiter. Sie ist jetzt schon leider verstorben, aber sie ist sehr alt geworden, also 100 Jahre alt fast, ist sie geworden, sogar drüber. Und sie hat dann auch mit meiner Mutter gesprochen und das ermöglicht, dass ich ins Gymnasium gehen kann.
Toll. Ah, schöne Geschichte. Und was meinst du, okay, du warst dann in Wien, hast das Studium gemacht und in der Technik begonnen, hast dich da durchgearbeitet. Ich nehme mit, du hast aufgezeigt, wenn die anderen was nicht wollten, was ja eine Strategie ist. Und gab es da, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, diese Situationen, noch so eine Strategie von deiner Seite, wo du gesagt hast, das wäre vielleicht der Weg nach oben?
Ja, also Strategie nicht so sehr, aber eine schöne Geschichte habe ich zu erzählen. Und zwar war damals Generaldirektor der Alcatel, der war viele Jahre dann schon in Pension und er war noch bei einer Feier und hat gesagt zu mir, Frau Schramböck, das Experiment hat ja funktioniert. Und ich habe gesagt, wieso? Ich war damals schon CEO der damaligen Dimension Data, Nextira One, das waren die Firmen, die Nachfolger waren. Und dann sagt er, ja, wir haben damals, wie wir eben einen Technikchef suchten, haben wir gedacht, wir haben da die Margarete Schramböck, das könnte man ja mal probieren mit ihr, aber es war ein Experiment. Und ich habe dann gesagt, ja, danke, dass ich das Experiment sein durfte, weil er gesagt hat, das ist ja gut gegangen, das Experiment hat ja funktioniert. Und das war für mich schön zu wissen, dass die das auch eingegangen sind. Also ich habe immer schon welche gefunden, die auch dieses Risiko oder auch die Chance gegeben haben. Einer sehr jungen Frau, die nicht aus dem Technikbereich gekommen ist, die technischen Abteilungen zu leiten. Ich glaube, ich war damals 26, 27 Jahre alt.
Ja. Welche Eigenschaft braucht es dafür?
Wichtig war immer, zuhören zu können und den Fokus auf die Menschen zu legen, die dort arbeiten. Das heißt, ihnen die Steine aus dem Weg zu räumen, die Dinge einfacher zu machen. Das war immer das, was eigentlich für mich das Erfolgsrezept war, mitzuarbeiten, zu lernen, wie das geht und dann mit ihnen gemeinsam die Dinge voranzutreiben. Ich glaube, das war so ein Thema, auch den Technikern zuzuhören und dann Prozesse zu schaffen, die ihnen das Leben leichter machen.
Und jetzt wirklich die pure Technik, gibt es da eine gewisse Affinität oder ist es auch ein Buch mit 7 Siegeln? Das ist ja nicht selbstverständlich.
Ja, also darf es nicht sein in der Richtung, aber ich habe immer gesagt, ich habe on the job, habe damals gelernt, aus der Finanz kommen, von der Finanz her, dann in dem Bereich die Technikleitung, aber es war mehr eine Managementaufgabe, eben Strukturen zu schaffen. Damals gab es keine Callcenter, ein modernes Callcenter zu schaffen etc. als das, was an Strukturen gebraucht werden für einen guten Serviceablauf. Mhm. Also das war im Zentrum und dann hat mein Herz schon immer für die Kunden geschlagen und dann wusste ich, ich möchte in innovative Themen und habe von mir aus den Schritt gegangen und gesagt, okay, habe einen Nachfolger aufgebaut, was sehr eigenartig manchen erschien, weil da war ich wahrscheinlich, wie alt war ich da? 28 habe ich meinen ersten Nachfolger aufgebaut.
Okay.
Und habe gesagt zu meinem damaligen Vorgesetzten, ich hätte zwei mögliche Kandidaten als Nachfolger, ich will was Neues machen. Wir haben damals natürlich Telefonanlagen gemacht, das ist klassisches, stark hardwarelastig. Ich habe gesagt, da gibt es viele Dinge, die heißen heute E-Business und E-Commerce und das Thema Customer Relationship Management war damals am Beginn, was heute ganz selbstverständlich ist, dass da Softwareunterstützung gibt, Software as a Service, Cyber Security. Und ich habe damals gesagt, okay, da müsste man was tun, um das Unternehmen quasi von dem klassischen, hier ein Stück Telefonanlage hineinzuführen in diese neuen Themen. Mhm. Und das würde ich gern machen.
Wow.
Und somit habe ich dann recht jung dann noch diese große Verantwortung losgelassen. Also ich habe, das Loslassen spielt immer eine große Rolle auch.
Ja.
Weil da habe ich auch viele Mitarbeiter geführt für meine damalige, weil ich jung war. Aber dennoch das aufzugeben, um einen Schritt was Neues zu machen. Und das war wie richtig, weil das war die Vorbereitung, dann auch mal Geschäftsführerin werden zu können.
Und was war aber jetzt der Treiber dahinter? War das jetzt mehr die Neugier, also Neugier, Interesse an der Zukunft oder was war der Treiber? Oder einfach doch wieder grundsätzlich was anderes machen,
Was zu verändern.
Schon,
ja, okay. Was zu verändern, also nicht nur bei mir, aber auch für die Gesellschaft und für die Themen, diese neuen Lösungen, die waren einfach faszinierend. Und auch zu schauen, was kann ich da im Unternehmen tun, damit wir da mit dabei sind, immer ganz vorne mit dabei sind.
Es ist so interessant, ich hatte Ulrike Rabmer-Koller im Gespräch und eine ihrer Intentionen ist für die Gesellschaft das Thema Wasser, Wasseraufbereitung, Energiesparen aufzunehmen und auch für die anderen etwas zu tun. Also sie hat schon ein Produkt, aber das scheint mir jetzt irgendwie, da klingelt es irgendwie ähnlich.
Es ist mindestens genauso wichtig wie das Thema digitale Transformation. Das hat mich immer begleitet. Das Leben lang und ist eben nicht geplant gewesen, aber hat sich so ergeben und ist etwas, was all unsere Leben verändert, im privaten, beruflichen Bereich. Wir sitzen jetzt da, wir machen einen Podcast. Hätten wir den noch vor 20 Jahren gemacht? Sicher nicht. Und so ist das Thema, das mich immer beschäftigt und immer weiter treibt.
Mhm. Weil das war ja schon das Stichwort, Digitalisierung, weil du warst ja auch Ministerin und wir hatten da Forschung, wir hatten Digitalisierung, Wirtschaft. Wie hat sich's für dich angefühlt in der Zeit als Ministerin? Ich meine, große Aufgaben auf der einen Seite, Organisation konntest du schon, Strukturen, wobei das funktioniert in der Politik ja wieder ein bisschen anders. Also wie ist es dir da ergangen, nur so vom Feeling und von dem, kann ich da was machen oder ist das eh alles eng?
Naja, es waren 4,5 ganz besondere Jahre, mit ganz viel Erfahrung drinnen, weil wir hatten natürlich starke Veränderungen, politische Veränderungen auf und ab, ganz verschiedenste Entwicklungen und auch natürlich die Covid-Zeit, wo das genau hineingefallen ist. Also das war schon natürlich mit vielen neuen Erfahrungen auch verbunden.
Mhm.
Das, was mir immer wichtig war, ist, die Dinge einfließen zu lassen, die halt bleiben. Dinge, die wie eben die ID Austria oder das Digitale Amt, die Dinge, die dabei bleiben und die man heute noch verwenden kann. Mhm. Also das ist so sehr mein operativer Ansatz eben auch gewesen. Und dann war natürlich das wirtschaftliche Standortthema, das mich ja auch immer getrieben hat mit dem Thema Chipindustrie, Pharma, etc., wo ich heute noch davon überzeugt bin, dass Europa ganz viel machen muss, was den Standort betrifft, um Industrien wieder anzusiedeln.
Mhm.
Für mich ist es schwer zuzuschauen, was der deutschen Automobilindustrie passiert.
Mhm.
Denn wir wissen, Forschung und Entwicklung folgt der Produktion.
Mhm.
Das ist der Vorteil, den Asien und China vor allem jetzt hat. Die haben ganz viel Produktion, da geht auch Forschung und Entwicklung hin.
Mhm.
Also ich war immer sehr dafür, hier in Europa herzustellen. Da haben wir ja auch zum Beispiel die Antibiotika-Produktion in Österreich gehalten. Und das waren mir als Dinge, die mir damals wichtig waren. Und das macht immer alles Spaß, wo ich weiß, ich kann das bewegen und auch einen Sinn dahinter sehe.
Jetzt hat man von außen vielleicht ein bisschen so ein verklärtes Bild, könnte man sagen, puh, die ist Ministerin und so. Und auf der anderen Seite, und ich habe ja auch reingeschnuppert in die Politik, weiß ich, dass es nicht alles einfach ist, weil du ganz unabhängig von logischen Entscheidungen oder logischen Prozessen, gerade aus der Wirtschaft kommend, sehr viel lernen musst, weil das ist ein eigenes Geschäft, die Politik. Wie ist es dir damit gegangen?
Ja, also ich habe mich immer als jemand, und das wussten ja alle, gesehen, der eben nicht aus der Politik kam vorher und der vor allem für den Wirtschaftsstandort die Dinge so aus der Erfahrung, wie ich sie als CEO hatte, weitertreiben wollte und das auch gemacht hat. Und da bin ich auch eingetreten dafür. Die anderen Dinge lernt man schnell, muss man schnell lernen. Und ist auch wieder so eine neue Erfahrung. Aber was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist natürlich international auch hinauszugehen. Mhm. Wir waren dann innerhalb von 6 Monaten, haben wir die EU-Ratspräsidentschaft gehabt. Mhm. Das heißt, das war auch was ganz Besonderes, aber auch eine Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen, wie eben diese Industriestrategie für Europa. Mhm. Ja, und das dann in der Zeit ist zwar nicht keine lange Spanne, nur 6 Monate, aber trotzdem war das eine außergewöhnliche Erfahrung, das sehr rasch machen zu können.
Mhm. Mhm. Was würdest du mitgeben jenen, die auch überlegen, in die Politik zu gehen? Irgendetwas, einer der vielen Gedanken, die dir gerade kommen, weil man weiß es ja vorher nicht wirklich, wie es ist.
Ich glaube, ich kann da nicht so viel, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann da nicht irgendwie einen Ratschlag geben. Jedes Leben schaut anders aus.
Ja, natürlich, ja.
Und ich glaube, dass man sich selber überlegen muss, möchte man diese Zeit, möchte man das investieren in dieser, in der Lebensphase, wo man gerade ist. Hängt sicherlich davon ab, wo man lebt, wie man, ob man Kinder hat oder nicht Kinder hat, das leichter geht, in welchem Beruf man gerade drinnen steckt. Das, was ich für mich persönlich sagen kann, dass ich die Erfahrung nicht missen möchte, dass es etwas ganz Besonderes war und dass man auch etwas zurückgeben kann. Das war für mich auch so. Das ist mit meiner Geschichte aus einer Arbeiterfamilie kommend, wo es nicht selbstverständlich mal das Gymnasium zu machen und schon gar nicht selbstverständlich nachher studieren zu dürfen, hat mir Österreich diesen Rahmen gegeben und diese Rahmenbedingungen geschaffen, dass das möglich war. Das ist ja in vielen Ländern nicht möglich gewesen. Ja. Und das war für mich so besonders, dass ich mir auch gedacht habe, ja, jetzt kann ich auch eine Zeit, ich kann etwas zurückgeben. Das war, da ich ja nicht aus der Politik kam, war das so ein Gedanke von mir, wie ich ja gesagt habe, dass ich das machen möchte, dass das ein wichtiges Thema war. Mhm. Aber auf Zeit. Mhm. Ja, das heißt, für mich war nicht das Thema, in der Politik zu bleiben, sondern mit 4,5 Jahren dann zu sagen, jetzt mache ich ganz was anderes und jetzt fange ich wieder ein neues Leben an, das mich in die Welt hinausgeführt hat.
Was den einen oder die andere ein bisschen vielleicht überrascht hat, aber offenbar hast du den Ruf des Abenteuers gehört und bist dem gefolgt. Und jetzt sind wir natürlich sehr neugierig. Wie sieht's denn aus, wo du jetzt angekommen bist? Bist du schon angekommen, Saudi-Arabien? Und was genau machst du dort?
Ja, also ich lebe jetzt in Saudi-Arabien, in Riyadh. Riyadh hat 9 Millionen Einwohner, ist eine ordentlich große Stadt. Seitdem kommt mir der Verkehr in Wien ganz wenig vor. Also das ist alles relativ jetzt. Und das hat mich also vorher schon fasziniert, das Land, wegen also der Wachstumsraten. Ich habe mir damals ja mal angeschaut, wie sind denn die Entwicklungen international, welche Märkte wachsen besonders rasch und wo gibt's viele Möglichkeiten. Und da bin ich mehr auch wieder durch Zufall mit Saudi-Arabien in Kontakt gekommen. Und dann wurde ich von Aramco angefragt, die ein Digitalunternehmen aufgebaut haben. Also eigentlich war ich da im Flieger unterwegs mit dem, der diese Aramco Digital entwickelt hat. Und der hat halt damals, wie ich Ministerin war, bemerkt, dass ich vom Fach sozusagen bin. Und wir haben so geredet über einen AI-Korridor, den er dann auch tatsächlich gebaut hat. Okay. Und wie ich zurückgetreten war und Politik verlassen hatte, haben sich die gemeldet und gesagt, so, jetzt bist du ja frei, jetzt könntest du eigentlich in unser Board kommen, magst du nicht uns bei der Entwicklung dieses Digitalunternehmens, das ist eine Tochter der Aramco und soll eben innovative neue Lösungen positionieren, helfen, die Industrie Saudi-Arabiens, der gesamten Golfregion aufzubauen, aber darüber hinaus auch im Energiesektor schauen, dass Lösungen, die entwickelt wurden, dem Energiesektor weltweit zur Verfügung gestellt werden. Und so kam ich ins Board, der Aramco Digital heißt sie, da bin ich Board-Member. Und dadurch sind meine Besuche in Saudi-Arabien natürlich exponentiell gestiegen. Und jetzt bin ich nach Saudi-Arabien gezogen mit Anfang des Jahres.
Wow.
Und
auch
mein Mann lebt mit mir jetzt dort. Und ich habe jetzt auch ein Unternehmen in Saudi-Arabien, ein Beratungsunternehmen, wo ich auf der einen Seite Digitalberatungen, aber es hat sich mir herauskristallisiert, Firmen unterstütze, die nach Saudi-Arabien gehen wollen, die diesen Markt kennenlernen wollen, die dort Projekte machen wollen. Und Projekte gibt es genügend.
Okay.
Das ist ein bisschen der Unterschied zu Europa. Wir haben ein ganz junges Land. 75% der Bevölkerung sind unter 35 Jahre alt, gut ausgebildet. Und ganz viele Projekte, die jetzt, einige kennt man aus den Medien, aber viele, die, sage ich mal, die viel spannenderen, kennt man gar nicht so bei uns in den Medien. Die laufen jetzt da unten alle und es ist, ich sage immer, das Country is on fire. Junge Leute, die
eigene
etwas
bewegen
wollen und jetzt sagen, und jetzt machen wir diese ist die Expo und die Fußball-Weltmeisterschaft und dieses und jenes. Also da ist viel Aufbruchstimmung.
Wie geht's dir mit dem Thema Kultur? Ist ja doch ein bisschen ein, ich sage jetzt nicht Quantensprung, weil ich habe schon gelernt, das ist eigentlich was ganz was Kleines. Also es ist die Kultur anders als in Österreich, sehr, sehr anders. Wie kann man sich auf das einstellen? Lernt man schnell, auch als Frau womöglich?
Ja, ich hatte vorher eigentlich mit der arabischen Kultur nicht so viel Kontakt. In Saudi sind viele auch im Ausland ausgebildet worden, die studiert haben in Amerika und in Australien weltweit. Also das heißt, man wird sehr offen aufgenommen. Und, das werde ich natürlich als Frau immer wieder gefragt, also man muss keinen Schleier mehr als Frau tragen. Das ist eine Familiensache und nicht mehr eine Sache des Staates.
Ah, okay.
Und ich bin als Unternehmerin, werden die Frauen jetzt sehr gefördert. Man kennt es von uns hier, wurde berichtet über den Führerschein, den sie machen dürfen, aber es geht weit darüber hinaus. 34% der Frauen, die im arbeitsfähigen Alter sind, sind beschäftigt in Saudi-Arabien innerhalb von den letzten 4 Jahren. Das heißt von 0 auf 34%. Es gibt ein KPI, ein Key-Performance-Indikator, das soll 45% werden. Die jungen Frauen sind noch sehr ehrgeizig und wollen jetzt Karriere machen. Die besten Botschafterposten wurden vor kurzem an Frauen vergeben in den USA und in der EU. Wir haben Vizeministerinnen, wir haben Unternehmerinnen. 58% der Ingenieure in Saudi-Arabien sind weiblich. Und Startup ist auch ganz stark in weiblicher Hand.
Das mit Frauen in der Technik habe ich schon gehört. Da war allerdings, ich glaube, es waren die Emirates, die da genannt worden sind. Allerdings war damals, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, der Zugang so, dass die Technik offenbar nicht das Ansehen hatte damals.
Das ändert sich jetzt total, weil natürlich mit der Transformation des Landes und im letzten Jahr sind schon 50% vom Bruttoinlandsprodukt nicht mehr aus Öl gekommen, sondern aus anderen Themenbereichen und da viele Transformation, digitale Transformation, aber auch andere, es werden viele junge Unternehmen hereingeholt mit Ideen zu alternativen Antrieben, zu alternativen Energie. Ja, auch die Aramco hat selber ein Venture, wo stark dort investiert wird. Ja, also es entwickelt sich eigentlich alles vom Gesundheitswesen über die Logistik, den Transport, über den Sport, über den Tourismus. Alles ist nachzuholen und das spürt man natürlich.
Brauchen die einen guten Tischler womöglich?
Ja, es wird extrem viel gebaut, das
ich
weiß
man. Ich werde mit meinem Mann reden, kurz und ihm erklären. Auf geht's, ja.
Es wird extrem viel gebaut in Saudi-Arabien, weil sich ja auch die Art zu leben ändert. Also nicht mehr in diesen ganz großen Häusern, wo die Familien ganz zusammengelebt haben, sondern viele Junge ziehen aus, auch junge Frauen. die nach Riad gehen zum Beispiel, wo es sehr pulsierend ist und aus den Regionen kommen und dort einen Job haben und dem Job sozusagen auch folgen. Das heißt, es ändert sich gesellschaftlich im Moment sehr, sehr viel. Das ist in Bewegung und auch natürlich im Wirtschaftlichen. Und darum ist der Markt so interessant, dass eben viele zu mir auch kommen und sagen, du, ich will dort was machen.
Ja, super.
Was kann man da tun? Also ich habe zum Beispiel die Drone Champions League nach Saudi-Arabien gebracht. Das sind sowas wie Formel 1 mit Drohnenrennen, ja. Und die Saudis haben ja einen starken Fokus auf E-Sports, ist ein österreichisches Unternehmen. Oder ich habe auch ein Projekt im Kaffeebereich mit Bieder und Meier, wo wir Kaffee nach Saudi-Arabien bringen. Mhm. Aber die Kaffeekultur Saudi-Arabiens und die österreichische zusammenbringen. Also ich versuche immer mit den Unternehmen, die zusammenarbeiten, ein größeres Projekt draus zu machen, als sie sich erwartet haben.
Okay.
Und das sind jetzt nur zwei Beispiele.
Sag, wenn man dir so zuhört, da höre ich sehr viel Dynamik und Transformation und im Land. Und wie wird das sich weiterentwickeln? Ich meine, es ist wahrscheinlich jetzt zu früh, jetzt bist du gerade erst übersiedelt. Und kannst du dir vorstellen, was in 5, 10 Jahren sein könnte? Meinst du, könnte es noch ein weiteres Kapitel geben, berufliches?
Naja, also ich habe jetzt die erste Phase war so klassische Karriere in Corporates, also in großen Konzernen, bis eben zur Eins, die du erwähnt hast. Dann die zweite Phase war in der Regierung zu sein. Und die dritte ist jetzt, sich ganz neu wieder selbst zu erfinden, als Unternehmerin und Boardmember, aber auch in Österreich eine schöne Aufsichtsratsfunktion in einem Industrieunternehmen.
Okay.
Wir machen Hochsicherheitsfolien, also 75% der Banknoten weltweit halten Features, die aus Österreich kommen. Auf dem Euro, auf dem Schweizer Franken. Da hast du überall diese Hochsicherheitslösungen und diese Folien, die aus Österreich kommen, in Oberösterreich erzeugt werden.
Ist es mit dem AIT verbunden auch? Haben die da auch? Das habe ich einmal wahrgenommen.
Naja, okay, die arbeiten sicher zusammen mit denen. Aber das ist so eine Erfolgsgeschichte. Hidden Champion, made in Austria. Und die eigentlich weltweit ihre Produkte exportieren. Und das ist so mein Schwerpunkt. Die drei, das eine ist Boardfunktionen, das zweite ist mein eigenes Unternehmen, das dritte ist Investitionen in Startups.
Okay.
Im KI-Bereich, im Telekom-Bereich, in ein deutsch-holländisches Startup nach Saudi-Arabien gebracht, die jetzt dort auch eine Investition bekommen haben und die machen Infrastruktur für Smart Cities.
Also ich mache mir keine Sorgen, was auch immer sich für dich auf deiner Reise noch ergeben wird. Da tut sich viel. Ich entnehme unglaublich viele Chancen warten und mit jedem Jahr und deinen erweiterten Netzwerken wird sich wieder was weiteres ergeben.
Ja, also planen konnte man das definitiv nicht, nach Saudi-Arabien zu gehen. Zwei Dinge. Ich kann mich mal erinnern, die Frau Heidgar hat mein Buch geschrieben, das hieß Harte Schnitte, neues Wachstum. Und das glaube ich ganz fest, dass man Dinge loslassen muss, damit Neues wachsen kann. Und dass man sich dann natürlich auch durch die Tür, wenn es die Möglichkeit gibt, durchgehen muss, sich trauen darf. Also wie ich damals gesprungen bin in die Technik, habe ich mir natürlich auch überlegt, kann ich technische Leiterin werden mit 27? Ja, ich meine, ich konnte. Dann aber auch das in die Politik zu
Kannst
gehen.
Kannst du Ministerin sein und du konntest.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Und jetzt mache ich es gleich international und in einem Land, das vielleicht viele nicht erwarten, wo es aber spannend ist, diese Veränderung
mitzuerleben. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich könnte dir ewig zuhören. Das wäre noch 1, 2 Episoden füllend. Schauen wir mal. Wir sehen uns sicher wieder. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg euch. Natürlich gemeinsam. Möge das Abenteuer gelingen. Alles Gute, Margarete.
Danke. Danke für deine Einladung und ganz viel Glück für deinen Podcast.
Ja, danke schön. Ciao.
Ciao.